Nazihammer, Corona und Bauernproteste. All das ist heute rechts. Und Ekelabstimmung im Bundestag. Wie kam die Pedo-Petition ins Parlament? Und damit herzlich willkommen, liebe Zuseher, zu den Nachrichten auf 1. Die erste Sitzung des neuen Thüringer Landtages endete am Donnerstag im Eklat. Über Stunden hatten CDU, BSW, Linke und SPD immer wieder die Sitzung unterbrochen. Mit einem Antrag zur Geschäftsordnung versuchten sie, die Kandidatur der AfD-Abgeordneten Wiebke Musal als Landtagspräsidentin zu verhindern. Am Ende rief die CDU das Landesverfassungsgericht in Weimar an. Bei mir ist jetzt auf 1 Nachrichtenleiter Martin Müller-Mertens. Martin, wie ist das, was wir gestern in Erfurt erlebt haben, einzuschätzen?
Ja, Isabel, wir müssen es ganz deutlich sagen, das, was wir in Erfurt erlebt haben, das ist ein neuer Thüringenschlag. Das ist der Versuch eines Staatsstreiches der Altparteien und des BSW gegen die Demokratie, gegen das Parlament. Sie haben versucht, das Parlament auszuhebeln, es lächerlich zu machen, es praktisch als Instrument der Demokratie, als Stimme des Souveräns zu dekonstruieren, indem sie seine Arbeitsfähigkeit zerstört haben, indem sie versucht haben, die Konstituierung zu verhindern und damit den Wählerwillen ad absurdum zu führen. Und das ist natürlich die Aussage, Demokratie, das bedeutet für uns immer nur unsere Macht, die wir aus unserer eigenen Ideologie legitimieren. Und in dem Moment, wo der Souverän wirklich von seinem Recht Gebrauch macht und Opposition wählen, da erklären wir das Parlament zu dem, was es ja dadurch de facto dann auch wird, nämlich eine Demokratie-Simulation. Das haben Sie deutlich gemacht. Ja, das ist ein Putsch.
Ja, und auffallend ist vor allem die Rolle des BSW. Das Bündnis Sarah Wagenknecht stellte sich voll auf die Seite der Altparteien. Welche Botschaft sandte das BSW damit jetzt an seine Wähler?
Es sandte die Botschaft, ich habe eben von einer Demokratie, von einer Parlamentssimulation gesprochen, zu dem der Landtag degradiert wurde, dass das BSW eine Oppositionssimulation ist. Dass es geschaffen wurde, dass es sich selbst versteht, jedenfalls in seiner Führungsetage, als Mehrheitsbeschaffer der Altparteien, dass es in dieses Konglomerat der Macht des Establishments Einzug halten will und dazu bereit ist, den Teil ihrer Wähler, der eindeutig oppositionell ist, zu verraten. Es diese Wähler geradezu dazu zu benutzen, das System, das bisherige System, das ja auch von diesem Teil des Souveräns abgewählt wurde, noch einmal zu stabilisieren. Das wird dem BSW nichts nützen. Wir haben es bereits in Brandenburg gesehen, wo die Werte runtergingen, weil viele Wähler sagten, das, was sie in Thüringen machten, damals noch Sondierungsgespräche mit der CDU, das verzeihen wir dieser Partei nicht. Das BSW wird sich wahrscheinlich innerhalb der nächsten Monate daran zerreiben, zerschlagen. Man wird sehen, welche Situation auch innerhalb des BSW entsteht, ob es dort einzelne Abgeordnete gibt, die sagen, nein, das machen wir nicht mit. Interessant ist auch, wie wird jetzt die AfD darauf reagieren? Zunächst mal morgen, wenn das Urteil aus Weimar vorliegt und klar ist, ob dieser Geschäftsantrag, mit dem das Parlament ausgehebelt werden soll, auch von den Richtern für rechtens erklärt wird. Und ob sie sagen, in dieser Situation sehen wir keine andere Möglichkeit mehr, als die Ministerpräsidentenfrage zu stellen, also die Entscheidung zu erzwingen über den neuen Regierungschef. Wird zum Beispiel Björn Höcke dann kandidieren? Diese Frage hat auf 1 in Erfurt an Stefan Möller gestellt. Er ist der zweite Landeschef der AfD im Freistaat.
Also natürlich besteht so eine Möglichkeit grundsätzlich. Das muss man sich aber sehr gut überlegen, ne? Denn diese Position, in die man dann reinrückt, die hat man ja nur für eine relativ kurze Zeit, ne? Das würde sich also nur lohnen, wenn man dann auch Projekte anstoßen und umsetzen kann, die wirklich einen langfristigen Wert haben. Und das muss deswegen sehr, sehr wohl abgewogen werden. Ich würde sowas nicht von vornherein ausschließen. Vor allem hängt das natürlich auch vom Zeitraum der Regierungsbildung ab. Bin aber durchaus zurückhaltend, was solche Strategien angeht.
Nicht nur im Thüringer Landtag lassen die Systemparteien ihre demokratische Maske fallen. sondern auch im Stadtrat von Dortmund. Dort beantragte das AfD-Ratsmitglied Matthias Helferich am Donnerstag eine Remigrationsoffensive für die in der Stadt lebenden Syrer. Dabei bezog er sich auf ein Grundsatzurteil des Oberverwaltungsgerichts Münster, wonach in Syrien, Zitat, keine ernsthafte individuelle Bedrohung mehr bestehe. Uwe Wassmann von der CDU verglich diesen Antrag prompt mit der Judenvernichtung durch die Nationalsozialisten. Auch Rufe wie so wörtlich »Halt endlich die Fresse« sollen während der Vorstellung des Antrags gefallen sein. Als sich Helferich über diese Entgleisungen empörte, kassierte er von SPD-Oberbürgermeister Thomas Westphal zunächst einen Ordnungsruf und wurde anschließend sogar des Saales verwiesen. Die AfD-Fraktion verließ daraufhin geschlossen und von Sicherheitskräften begleitet die Ratssitzung. Gegenüber auf 1 sagt Matthias Helferich, der auch dem Bundestag angehört, wörtlich: Die Dortmunder Kooperationspartnerschaft aus CDU und Grünen lässt erahnen, was uns blüht, wenn diese Parteien unter Kanzler Friedrich Merz auf Bundesebene zusammenkommen. Kontrollierte Massenzuwanderung statt konsequenter Remigration. Während Merz im Bundestag die Migrationswende fordert, arbeitet man auf Stadtratsebene weiter fleißig mit den Grünen an der Multikulturalisierung unserer Heimat. Alternative und freie Medien sind für die objektive Information mittlerweile unverzichtbar. Und gerade deshalb fürchtet das System journalistische Angebote wie etwa auf 1. Nicht nur in Österreich, wo unsere Präsenz im Nationalrat am Wahlabend schon im Vorfeld zu hasserfüllten Kommentaren führte. Auch in Deutschland sorgen Reporter von auf 1 für teils hysterische Reaktionen. Etwa in Berlin. Dort konnte Dominik Lenze von der regionalen Zeitung Tagesspiegel die Anwesenheit unseres Reporters Roy Grassmann bei einer Sitzung eines Bezirksparlaments offenbar kaum ertragen. Bei X veröffentlichte er ein Bild mit der denunziatorisch wirkenden Frage: Neue Normalität in Berlin-Lichtenberg? Und auch im Thüringer Landtag sorgte die Berichterstattung von auf 1 für Panikreaktionen. So hieß es ebenfalls bei X. Höcke war direkt bei auf 1, nachdem die AfD das Parlament aushebeln wollte. Daran ist richtig, dass unser Sender mit dem AfD-Fraktionsvorsitzenden ein redaktionelles Interview geführt hat. Und natürlich, dass wir das Informationsmonopol der Mainstream-Medien damit erneut durchbrochen haben. Corona-Widerstand, Bauernproteste, Friedensdemos. All das ist heute rechts. Wer nicht auf Regierungslinie ist oder gar Widerspruch wagt, auf den wird mit dem Nazihammer eingeschlagen. Dazu habe ich mich mit auf 1 Chefredakteur Stefan Magnet und Nachrichtenleiter Martin Müller-Mertens unterhalten. Ja, Stefan, zieht dieses Framing heute überhaupt noch bei den Menschen?
Ja, ich denke, bei den Menschen, die schon einmal davon betroffen waren, zieht es nicht mehr. Das sehen wir bei den Wahlen, dass trotz des ganzen Nazi-Framings, der Rechtsextremismuskeule, die Menschen zu einem sehr großen Anteil AfD oder jetzt wahrscheinlich auch FPÖ wählen. Und diese Wähler werden ja pauschal als Rechtsextreme und Nazis verunglimpft. Aber ich glaube, bei den Menschen, die noch nie damit in Berührung gekommen sind und jetzt abseits stehen, entfaltet es schon noch eine große Wirkung. Wenn beispielsweise Menschen gegen die Corona-Zwangsmaßnahmen auf die Straße gegangen sind, waren sie, als sie von den Protesten nach Hause gekommen sind, plötzlich Rechtsextreme, weil die Medien sie dazu gemacht haben. Das Gleiche war bei den Bauernprotesten. Aber jemand, der noch nie sozusagen diese Reibung mit dem System gespürt hat, der lässt sich davon schon noch abschrecken. Das sehen wir, weil ganz viele Menschen noch diese Altparteien, diese Systemparteien wählen, obwohl sie inhaltlich überhaupt nicht mehr bei diesen Parteien sind. Denn das sind die Parteien, die genau dieses Ungemach über Europa gebracht haben. Und deswegen haben wir gesagt, legen wir eine Broschüre auf, bitten wir unsere Zuschauer, uns zu helfen, diese massenhaft zu verteilen. Denn jetzt tut sich ein Zeitfenster auf. Viele Menschen werden damit in Berührung kommen, werden mit diesem Framing in Berührung kommen. Und dann sollen sie wissen, welchem Zweck dies dient, nämlich einseitig der Manipulation. Wir haben also diese Broschüre gemacht, sie sagen die Nazis und sie meinen dich, weil wir der Meinung sind, dass sich die Leute in der Masse nun endlich damit beschäftigen dürfen. Wir haben hier einen Leitfaden gegeben, wir haben die Mechanismen erklärt. Ich denke, es ist flüssig zu lesen und auch eingängig zu verstehen, was das System damit bezweckt. Es geht um Ausgrenzung und Verunmöglichung jeder Diskussion. Das ist der Zweck dieser unserer Kampagne.
Und das vollständige Interview finden Sie wie gewohnt unter www.auf1.tv. In den letzten Jahren war es zu zahlreichen Unregelmäßigkeiten bei Wahlen gekommen. Nicht nur in Berlin, sondern auch in Österreich. Doch was ist genau passiert?
Wie bei den Landtagswahlen in Thüringen und Sachsen soll die Briefwahlbeteiligung auch in Brandenburg diesmal auf Rekordhöhe gelegen haben. Und zwar bei über 32% der Stimmberechtigten. Zu Spekulationen über möglichen Wahlbetrug führten die gravierenden Abweichungen zwischen den Ergebnissen von Briefwahl und Urne. In Thüringen, Sachsen und Brandenburg lag die AfD bei der Briefwahl weit unter den Ergebnissen der Urnenabstimmung. Hingegen lagen die Stimmen für CDU und das Bündnis Sarah Wagenknecht bei der Briefwahl deutlich höher. Zwar ruft die AfD ihre Wähler traditionell dazu auf, ihre Stimme an der Urne abzugeben, doch der ehemalige FDP-Abgeordnete Marcel Lute kommentierte das Ergebnis wörtlich: Es ist schon kurios, wenn die AfD Brandenburg als einzige Partei und dann auch noch um etwa 100% mehr Urnen als Briefwähler hat. Lute hatte bei der letzten Bundestagswahl gravierende Fehler aufgedeckt, die zur Wahlwiederholung in einem Viertel der Berliner Bezirke führte. Ein Jahr zuvor hatte in der Bundeshauptstadt bereits die Wahl zum Abgeordnetenhaus wiederholt werden müssen. Bundesverfassungsrichter Peter Müller beschrieb die Berliner Wahlpannen gar mit Zuständen wie in einer Diktatur. Wiederholt werden musste übrigens auch in Österreich die Bundespräsidentenwahl 2016. Laut dem Verfassungsgerichtshof war es in vielen Bezirken zu Rechtswidrigkeiten bei der Briefwahl gekommen. Dass die Briefwahl eine viel höhere Manipulationsanfälligkeit aufweist, geht aus einer Untersuchung von Jochen Renz hervor. Der Professor für künstliche Intelligenz an der Australian National University untersuchte Unregelmäßigkeiten bei Bundestags- und Europawahlen mit besonderem Fokus auf Schwankungen beim Verhältnis von Briefwahl zu Urnenstimmen. Zitat: Es ist nicht überraschend, dass Briefwahlstimmen leichter zu manipulieren sind als Urnenwahlstimmen. Bei der Urnenwahl werden die Wahlscheine sofort nach Beendigung der Wahl ausgezählt. Viel Gelegenheit für Manipulation bleibt da nicht. Bei der Briefwahl dagegen liegen die Wahlbriefe zumeist mehrere Tage und zum Teil Wochen im Rathaus, bevor sie ausgezählt werden.
Dieser Vorgang macht fassungslos. Eine Petition des mehrfach vorbestraften Pädophilen Dieter Gieseking gelangte gestern im Deutschen Bundestag zur Abstimmung. Das Ziel der Petition: Unter dem Deckmantel der Kinderrechte soll das Recht auf einvernehmliche sexuelle Beziehungen zwischen Kindern und Erwachsenen im Grundgesetz verankert werden. Zwar wurde die Petition als nicht empfohlen abgefertigt, doch Kritiker schlagen aufgrund dieses beispiellosen Vorgangs Alarm. Denn Giesekings Ansuchen hätte aufgrund mangelnder Unterstützung, er konnte dafür lediglich 37 Unterschriften sammeln, niemals zugelassen werden dürfen. Vom fragwürdigen Inhalt ganz zu schweigen. Gieseking selbst feiert den Vorgang auf seinem Blog jedenfalls als Erfolg. In seinem verstörenden Kommentar schreibt er wörtlich, Zitat: Nach Abschluss dieses Petitionsverfahrens kündigen wir schon jetzt weitere Petitionen zu themenrelevanten Gebieten an. Das Thema der Pädophilie, Pädosexualität muss ständig in der politischen Debatte sein. Denn die Grund- und Menschenrechte dieser sexuellen Minderheit werden immer mehr eingeschränkt. Die neue Generation von pädophil liebenden Menschen wächst gerade heran. Grippepropaganda. Nach den umstrittenen Forderungen der Steirischen Ärztekammer regt sich nun deutlicher Protest. Ein Vertreter der Organisation hatte jüngst gegenüber der Kronenzeitung erklärt, Zitat: Bei Influenza schützen die Kleinen die Großen. Dies erinnert an fast gleichlautende Äußerungen zu Corona, denen anschließend Schulschließungen und Maskenzwang folgten. Doch die Ärztekammer erhält nun massiven Widerspruch. FPÖ-Gesundheitssprecher Gerhard Kanyak sagte gegenüber auf 1. Selbstverständlich ist die FPÖ auch jetzt strikt gegen jegliche Maßnahmen, die den Schulbetrieb beeinträchtigen. Noch klarer fiel der Kommentar der Liste Petrovic gegenüber unserem Sender aus. Zitat: Nein, auf keinen Fall. Wenn wir eines gelernt haben aus den letzten Jahren, dann, dass man die Kinder in Ruhe lassen soll. Die MFG Steiermark verwies uns auf eine mehrere Tage alte Presseaussendung. Auch die Ärztekammer reagierte nicht auf eine Anfrage unserer Redaktion. Ein Masernfall in den USA hat sich nun als Impfreaktion herausgestellt. Bei dem betreffenden Kind traten die Symptome erst kurz nach der Masernimpfung auf. Und dabei wurde genau jene Masern-RNA festgestellt, die sich auch im Impfstoff befindet. Doch die Behörden hatten nach dem Fall Angst verbreitet und zur Impfung geraten. Das berichtet Robert F. Kennedy Jr.'s Organisation Children's Health Defense. Auf das Thema hingewiesen hatte im Vorjahr bereits der Kinderarzt und Impfexperte Dr. Alexander Konietzki im Interview mit Elsa Mittmannsgruber. Er warnte schon damals vor sogenannten Impfmasern. Denn durch den Lebendimpfstoff werden modifizierte Viren ausgeschieden und verbreitet. Die Masern waren übrigens nahezu ausgerottet, bis mit den Impfungen gestartet wurde. Professor Sucharit Bhakti und Dr. Hannes Strasser haben einen Test für Impfgeschädigte entwickelt. Damit könnten Thrombosen, also die Verstopfungen von Gefäßen, erkannt werden. Gemessen wird die Durchblutung der Kapillargefäße, also der kleinsten Blutgefäße des Körpers, in den Nagelbetten. Der Test sei nicht invasiv und kostengünstig. Weiter belege er, dass das Enzym Nattokinase sehr gut in der Therapie von Impfschäden wirke. So Professor Bhakti. Und ob die Brandmauer gegen die AfD nun doch zu bröckeln beginnt, das erfahren Sie im heutigen Meldungstelegramm.
Mit dem EU-Abgeordneten Friedrich Pirner hat ein erster ranghoher Politiker des BSW ein vollständiges Ende der Brandmauer zur AfD gefordert. Gegenüber der Welt sagte er wörtlich: Man muss mit allen reden. Seiner Ansicht nach hätte die AfD in Thüringen einen klaren Regierungsauftrag erhalten. Auch die Bezeichnung der AfD als demokratiefeindlich lehnte Pirner mit den Worten: Die AfD ist eine demokratisch legitimierte Partei, klar ab. Im Thüringer Landesverband des BSW reagierte man auf die Forderung aus Brüssel reserviert. Die USA haben der Ukraine ein weiteres militärisches Hilfspaket im Wert von rund 8 Milliarden Dollar in Aussicht gestellt. Darin sollen unter anderem ein weiteres Patriot-Flugabwehrsystem, Gleitbomben, Raketen sowie die Ausbildung zusätzlicher F-16-Piloten enthalten sein. Die finanziellen Mittel dafür will das Pentagon noch bis zum Ende der Amtszeit von Joe Biden zur Verfügung stellen. Außerdem will Washington schärfere Maßnahmen ergreifen, um die Umgehung westlicher Sanktionen durch Moskau zu verhindern. Alena Buix, die frühere Vorsitzende des Deutschen Ethikrates, soll am Tag der Deutschen Einheit das Bundesverdienstkreuz verliehen bekommen. Laut Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier erfolgt die Verleihung an Personen, Zitat, die sich vorbildlich für demokratische Werte einsetzen. Während der Corona-Zeit hatte Buix sich sowohl für eine allgemeine Impfpflicht als auch für eine verpflichtende 2G-Regelung ausgesprochen. Ihre Nominierung sorgte im Netz daher für heftigen Protest. Zum ersten Mal seit dem Zweiten Weltkrieg lässt Japan ein Kriegsschiff durch die Taiwanstraße fahren. Begleitet wird der Zerstörer laut japanischen Medien dabei von mehreren australischen und neuseeländischen Schiffen. Japan, Australien und Neuseeland wollen ab Donnerstag gemeinsame Übungen im südchinesischen Meer durchführen. Japans Kurs in der Taiwan-Frage war bisher von Zurückhaltung geprägt. In Österreich haben mehr als die Hälfte der Arbeitslosen einen Migrationshintergrund. Aus Daten des Bundeswirtschaftsministeriums geht ein Anteil von 54,3% im Juli 2023 hervor. Besonders stark zeigt sich diese Entwicklung in der Bundeshauptstadt Wien. Dort haben sogar 71,3% der Arbeitslosen eine Einwanderungsgeschichte. Von der österreichischen Gesamtbevölkerung haben dagegen nur 27,2% einen Migrationshintergrund. Einwanderer ab der dritten Generation werden dabei nicht statistisch ausgewiesen.
Sind Systemkritiker heute staatlicher Willkür ausgesetzt? Rechtsanwalt Gregor Samimi hatte die Freiheitstrommlerin Renate Kuckerl erfolgreich am Berliner Amtsgericht verteidigt. Er gibt auf eins interessante Einblicke, wie man seit der sogenannten Corona-Pandemie mit Kritikern des Staates verfährt.
Bei Protesten in der Corona-Zeit war es ein Standardvorwurf gegen Demonstranten, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. So erging es auch Renate Kuckerl, die sich vor dem Berliner Amtsgericht über einen Freispruch freuen durfte. Doch war sie nur eine von vielen, wie Verteidiger Gregor Samimi weiß.
Sagen ist ja das dritte Verfahren, wo ich an einem Freispruch mitwirken durfte. Zuvor habe ich zwei Kollegen, also zwei Anwälte vertreten, die am Rande einer Demonstration ihre Hilfe angeboten haben, ihren Anwaltsausweis vorgezeigt haben. Und es artete dann so aus, dass der Kollege in eine polizeiliche Maßnahme genommen worden ist und dem wurde dann unterstellt, auch in diesem Fall dann, er hätte sich gegen die Polizeibeamten gewehrt.
Auch scheint diese Art der Täter-Opfer-Umkehr bei Systemkritikern von staatlicher Seite zumindest toleriert, wenn nicht gar inoffiziell angeordnet.
Also der eine oder andere Beamte, ich muss so ein bisschen um die richtigen Worte ringen, die würden es ja nicht tun, wenn sie sich nicht darauf verlassen dürften, könnten, dass ihnen hinterher nichts passiert.
Von einer Verfolgung Unschuldiger wollte ihr Verteidiger jedoch nicht sprechen. Der Lebensgefährte der Beschuldigten und Kuckerl selbst fanden allerdings deutlichere Worte zur Rolle der Staatsanwaltschaft.
Der Staatsanwaltschaft lagen alle vier Videos, die wir auch hier während des Prozesses eingereicht hatten, vor. Das heißt, die Staatsanwaltschaft kann sich da nicht aus der Verantwortung stehlen.
Warum wurde das überhaupt aufgemacht? Also nach diesen Beweisen?
Wie viele Verfahren solcher Art es noch geben wird, weiß man nicht. Aus der Erfahrung der Corona-Zeit heraus dürften es noch einige sein.
Fast zwei Wochen nach der Hochwasserkatastrophe in Österreich kämpfen noch immer tausende Menschen mit den verheerenden Folgen. Viele stehen vor den Trümmern ihrer Existenz. Und immer häufiger mehren sich nun auch Vorwürfe gegen die zuständige Politik. Im niederösterreichischen Tullnerfeld soll etwa die Sanierung eines gebrochenen Damms jahrelang verschleppt worden sein. Doch das ist längst nicht alles. Wie auf 1 Innenpolitik-Redakteur Philipp Huemer bei einem Lokalaugenschein in weiteren betroffenen Gebieten festgestellt hat.
Noch immer war die Zerstörung durch das Hochwasser am vergangenen Montag deutlich sichtbar. In den Gesprächen wird von den Betroffenen vor allem der Zusammenhalt untereinander sowie die Leistung der Einsatzkräfte gelobt. Gegenüber der Politik gibt es jedoch ein großes Misstrauen.
Die Politik tut seit 2012, hat uns der Versicherer gesagt, haben sie es lang. Bis heute haben sie nichts gemacht.
Okay.
Das hätte sich ja jeder versichern lassen. Ja. Und was dann? Nein, weil das einer auf alle vier hingruppen muss, dann Katastrophen dran, dass da 30-40% gibt, ne? Ja. Wenn du 200.000 Euro Schaden hast. Ne?
Die Rentner auf den Hochwasserschutz, Damm bauen und so, da streiten sie sich darum, die Gemeinden, weil machen sie so auf der, man, das ist ja, kannst du vergessen.
Mancherorts musste vieles auch im Alleingang, ohne Behörden oder Einsatzkräfte, organisiert werden.
Ein Betroffener musste organisieren, dass die Menschen duschen gehen können und die sperren so weit die halbe Zeit wieder zu, gell? Ich würde es nicht glauben. Würde mir das jemand erzählen, ich würde es nicht glauben.
Ja, es ist dann die Feuerwehr schon gekommen, ob sie Hilfe brauchen, aber da war mein Keller dann schon leer nach 4 Tagen. Ne? Und das Bundesheer ist auch durchgegangen, aber auch 3 Tage zu spät. Aber ja, ich meine, sie können nicht überall sein. Ne? Sie können nicht überall sein.
Betroffenen wünschen sich jetzt vor allem eine rasche und wirksame Hilfe. Vielerorts stößt auch die Forderung von Herbert Kickl nach einer 100%igen Entschädigung auf klaren Zuspruch.
Da bin ich ganz beim Herrn Kickl. Das ist unverantwortlich. Die Leute müssen ihre Mieten weiterzahlen. Das sind junge Familien, wahrscheinlich sind Leute mit Schulden dabei. Wie sollte das stimmen?
Dass es ersetzt wird komplett. Genau. Nicht, dass da ins Ausland das ganze Geld verschirmt. Ein Sky-Shield brauchen wir, Panzer brauchen wir, für was brauchen wir das? Ein neutrales Land.
Ein wiederkehrender Tenor in den zahlreichen geführten Gesprächen. Man wünscht sich eine Politik für das eigene Volk.
Ja, sie sollten vielleicht einmal in österreichischen Volk auch helfen.
Ja, zuerst der Österreicher und dann erst die anderen. Ne? Das war das Wichtigere jetzt.
Das ist nicht nur für die Ausländer, sondern für die Inländer gehört es einmal. Und dann Dann, wenn man Geld überbleibt, kann man die anderen auch unterstützen, aber nicht alles erst ins Ausland.
Wenn man ein paar Millionen für andere Bevölkerungsschichten hat, ist hier und da nicht schlecht, wenn man für die eigenen auch was hat.
Weitere eindrückliche Schilderungen der Betroffenen und die Antwort auf die Frage, was es mit den angeblichen Plünderungen im Hochwassergebiet auf sich hat, erfahren Sie in der gesamten Reportage unter www.auf1.tv. Sämtliche Vertreter der Cancel Culture dürften bei diesem Auftritt Schnappatmung bekommen haben. Schlagersänger Heino hat auf dem diesjährigen Oktoberfest unter anderem sein Lied »Lustig ist das Zigeunerleben« angestimmt. Während die Kronenzeitung sich noch verzweifelt fragt, ob Heino so wörtlich das darf, waren die rund 3.500 Gäste begeistert und erwiesen sich als erstaunlich textsicher. Trotz der Aufregung in den Systemmedien stellte Heinos Management umgehend klar, dass er das Lied auch weiterhin singen werde, solange es nicht verboten wird. Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend und ein erholsames Wochenende. Wir sehen uns nächste Woche wieder, hier bei uns bei den Nachrichten auf 1.